30x Friends,
der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
Menschen, die viel TikTok nutzen, deswegen zum Beispiel weniger oder kürzer sich mit Podcasts beschäftigen und weniger und kürzer lineares Fernsehen gucken. Okay, das ist jetzt keine so große Überraschung, aber der Knackpunkt ist, dass es eben nicht diese reine Second-Screen-Nutzung ist, was man ja immer so ein bisschen denkt oder was so die Annahme und von Marketing-Expertinnen ist, ne? Also wir haben ja nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und Zeit am Tag zur Verfügung. So machen wir also, hören wir einen Podcast und sind dabei bei TikTok. Das ist angeblich nicht der Fall, laut einer Statistik von TikTok. So, und wem schenke ich mein Vertrauen? Wem schenke ich ja Lebenszeit von mir am Ende, die ich irgendwie in sozialen Netzwerken verbringe? Was gucke ich mir da überhaupt an? Das kann ja Gott sei Dank immer noch jeder selber entscheiden, aber ich habe da so ein paar Faktoren für mich definiert mal, beziehungsweise das passiert bei mir unterbewusst, glaube ich. Also da ich selber über die Themen, über die ich spreche, in der Regel ein unglaublich hohes Maß an Leidenschaft entwickle, erwarte ich das sozusagen auch von den Personen, denen ich folge. Inhalte müssen immer kürzer und knackiger und prägnanter und schneller irgendwie verpackt werden. Ehrlicherweise wundere ich mich sowieso. Also IGTV war ja so ein bisschen der Angriff von Instagram auf YouTube, so vom Ding her. Dann müssen wir unser Handy nicht mehr drehen. Wir machen es euch jetzt total leicht, im Hochkantformat irgendwie auch super lange Videos zu gucken, weil die ja der Meinung waren, dass die jüngere Generation das Handy nicht mehr drehen will und damit sollte ja so ein bisschen YouTube angegriffen werden.
Hallo zusammen, cool, dass ihr in unsere neue Podcast-Folge reinhört. Heute ist Ann-Kathrin Schmitz zu Gast bei uns. Anni ist Social Media und Influencer Marketing Expertin, Podcast-Host und Co-Founderin und Managerin von Nova Lana Love. Und nebenbei ist sie auch selbst Influencerin und zum Beispiel auf Instagram oder Instagram sagt man ja heutzutage auch, unter Himbeers-Sahnetorte zu finden. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall mehr hören und erfahren. Und natürlich ist Anni auch Mitglied der ersten Stunde bei 30x Friends. Ihr wisst es mittlerweile sicherlich schon, 30x Friends ist ein Social Media Netzwerk, das Steffi und ich vor einem Jahr gegründet haben. Also erstmal, hi Steffi.
Hello.
Yes. Und mit unseren 36 Social Media ExpertInnen kommen wir alle zwei Monate im Roundtable zusammen. Und dort diskutieren wir über Themen rund um Social Media, schöne Trends und ja, schnacken ja auch in der einen oder anderen Podcast-Folge mal mit unseren Leuten. So, genug gesagt, ich bin aus der Puste. Lass uns mal direkt einsteigen. Heute geht's um dich, Anni. Also erstmal ein herzliches Hallo an dich.
Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns total, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns bist heute. Ich kann für mich sagen, auf die Folge mit dir habe ich mich schon ganz besonders gefreut, denn du bist für mich auf jeden Fall der Inbegriff von Female Leadership und ein echtes Role Model oder auch eine Powerfrau. Aber ich weiß, diesen Begriff hören einige nicht so gerne. aber es jetzt ist durchaus positiv gemeint.
Der Einstieg ist geglückt, Steffi.
Wir haben heute ganz, ganz,
ganz viele
Fragen.
Das kann man ja Gott sei Dank
Fragen.
Nicht sehen.
Ja.
Bei Audio, wenn man rot wird. Aber ich bin ein bisschen rot geworden. Vielen Dank, Steffi.
Gerne,
ganz, ganz
gerne.
Lieb.
Also, wir haben heute so viele Fragen an dich. Wir haben es ein bisschen geclustert in verschiedene Themenblöcke. Wir werden mit dir natürlich über Influencer-Marketing sprechen, aber auch über Social Media und deinen Podcast. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, was für Zukunftspläne du noch hast. Deswegen würde ich erstmal einsteigen mit Nova Lana Love. Ich glaube, da wirst du immer drauf angesprochen, dass ja, ist eine Marke, die du mit Farina gegründet hast, ich glaube in 2014. Und jetzt habt ihr auf Instagram schon über 1,5 Millionen Follower, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du hast deinen eigenen Podcast, Baby Gut Business, und jetzt auch einen neuen Podcast, den Wein-Podcast, You Never Drink Alone. Da frage ich mich, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag von dir aus, Anni?
Ja, also das, wenn du das so aufzählst, dann klingt das immer irgendwie, oder wenn Leute das so aufzählen und sagen, du machst irgendwie so viele verschiedene Dinge, für mich hat das alles einen roten Faden und die Sachen sind alle mehr oder weniger bauen oder haben aufeinander aufgebaut. Und wenn du überlegst, guck mal, du hast es ja mal gesagt, 2014, ich mache jetzt fast seit 8 oder 9 Jahren Influencer-Marketing. So alt ist die Branche schon, also es ist total verrückt. Und ja, wie sieht so ein, ich beschreibe mal so einen typischen Montag, weil der ist, also eigentlich ist mein Arbeitsalltag gar nicht so fancy, wie die Leute immer denken. Also natürlich gibt es diese Tage, wo man dann irgendwie auch unterwegs ist und auf Events ist und ich begleite ja auch Farina noch relativ häufig zu Shootings und zu Dingen, die sie halt beruflich irgendwie machen muss, wo ich sie unterstütze. Das sind meistens die Sachen, die super fancy sind. Da kann ich Gott sei Dank so ein bisschen Cherrypicking mittlerweile machen. So hättest du mich 2017 angesprochen, hätte ich glaube ich noch, wäre ich glaube ich jeden Tag mit ihr unterwegs gewesen. Mittlerweile ist das ein bisschen anders organisiert, weil ich ja auch meine eigenen Projekte mittlerweile habe. Aber das sind so die fancy Events und Reisen und so, das, was man dann auch irgendwie häufig gerne und viel auf Instagram teilt und sieht, weil das ist natürlich spannend für die Leute. In der Regel sitze ich aber wie die allermeisten Bürostuhl-Akrobatinnen bestimmt 8 Stunden normalerweise vorm Rechner, beantworte so circa 200 E-Mails am Tag und recherchiere, arbeite ab, beschäftige mich mit Steuern, Renten und allem, was auch so unsexy an Aufgaben unternehmerisch anfallen und bin sozusagen für das ganze Backoffice verantwortlich, muss aber ja auch immer ein Team koordinieren, beschäftigen, bei Laune halten. Auch das ist natürlich ein Zeitfaktor.
Nicht so
aber
einfach.
Ja, also eigentlich sitze ich mit vielen Kaffees über den Tag verteilt in meinem kleinen, bescheidenen Homeoffice und versuche, die Dinge beieinander zu halten.
Fühle ich. Vor allem das mit dem Kaffee. ja, Anni, du hast ja Unternehmenskommunikation und Journalismus studiert und ich glaube, da auch die Farina kennengelernt, oder?
Genau, ja. Genau.
Und war
ich
das
war die Streberin in der ersten Reihe und Farina war eher so, die ist dann mal zu spät gekommen auch und war eigentlich schon am Arbeiten. Also die hat immer schon sehr viel gejobbt nebenbei und sie hat immer mehr irgendwie gerne praxisorientiert gearbeitet als irgendwie theoretisch gelernt und ja, das ist, glaube ich, ganz bezeichnend für unsere Rollenverteilung
spannende
mittlerweile.
Spannende Insights hier auf jeden Fall. Kann man denn dann sagen, dass du dann sozusagen durch Zufall zu deinem jetzigen Job gekommen bist oder hattest du eigentlich was ganz anderes vor?
Naja, ich hatte schon, ich habe das schon relativ proaktiv und forciert, sagen wir mal. Ich habe mich ewig, also ich bin schon immer so ein kleines Nerd-Mädchen gewesen und habe mir, weiß ich nicht, ganz, ganz früher so Basic-HTML-Kenntnisse beigebracht, dann den ersten Blog für uns ja auch später programmiert und so. War immer schon sehr online-affin und fasziniert und begeistert von der Idee von sozialen Netzwerken und was Menschen damit machen. Damals noch eher aus dieser journalistischen Perspektive auch, weil das so ein bisschen Schwerpunkt meines Studiums war, Online-Journalismus. Und fand das total spannend, dass es da schon Personen gab, die irgendwie damit ihren Lebensunterhalt teilweise bestritten haben. Und habe irgendwie dadurch, dass ich immer schon an soziale Netzwerke geglaubt habe und damals 2013, 14 sehr fasziniert von Instagram war, wer No Filter gelesen hat, das Buch, was ich sehr empfehlen kann, der weiß, wie es früher bei Instagram, also wie die Plattform funktioniert hat. Und es ist alles, mittlerweile ist es natürlich eine andere Geschichte, aber bin dann tatsächlich proaktiv auf Farina zugegangen in der Uni und habe gesagt, du, wir kennen uns nicht so gut, aber ich glaube, ich habe da eine Idee. Und hatte durch mein Streberdasein in der Uni so einen ganz guten Ruf im Sinne von, ja, also wenn die Anni sagt, das machen wir, dann kannst du das mal ausprobieren. Und das kam mir da ganz gut zugute und konnte dann Farina von dem Projekt Nova Lanalauf überzeugen. Cool. Den Namen hat sie sich selber ausgedacht auf jeden Fall. Tatsächlich hieß sie früher anders auf Instagram. Und dann habe ich praktisch angefangen, einen kleinen Social-Media-Kosmos um sie herum zu bauen. Und der existiert bis heute.
Und sehr erfolgreich, muss man sagen. Also dann kann man ja sagen, du bist Artist-Managerin und Influencerin zugleich. Aber was sind denn sonst noch so Aufgaben, wenn du jetzt als Artist-Managerin unterwegs bist? Was machst du denn dann so?
Grundsätzlich bin ich für alle Anfragen, die Farina betreffen, zuständig. Bei mir läuft alles zusammen. Wenn man irgendwas von ihr möchte, muss man im Zweifel, sag ich immer, so ein bisschen an mir vorbei. Ich bin so der Gatekeeper. Oder besser gesagt die Verwaltung. Ich sorge dafür, dass Farina damit Geld verdient, manage die Werbekunden, Netzwerke aber auch ganz viel. Habe in den letzten 5 bis 6, 7 Jahren relativ viel Zeit investiert, das auch als Marke nach außen zu positionieren, beziehungsweise uns auch in diesem B2B-Umfeld einen gewissen Ruf zu verschaffen, eine gewisse Professionalität nach außen irgendwie zu tragen. Das habe ich natürlich auch versucht in meiner Rolle, als wenn du sagst Influencerin, ne? Das zahlt auch, das ist auch ein strategischer Baustein dessen. Apropos strategisch, ich bin auch für die Ausrichtung natürlich verantwortlich. Ich muss gucken, dass wir da bei uns bleiben, dass wir die Strategie nicht aus dem Blick verlieren, dass wir die auch, dass ich die im Zweifel auch durchsetze, weil das am Ende so ein bisschen managementmäßig mein Job ist, zu schauen, hey, wie shapen wir das nochmal in eine andere Richtung, was können wir nochmal anders machen, was sollten wir besser nicht machen, vor allem Letzteres. Ja, und alles so Unternehmerische, ne? Was so anfällt. Rechtsform, Umfirmierung in den letzten Jahren, wie sieht's aus mit Steuern, Buchhaltung, Rente, so all diese ganzen Versicherungen.
Die Sachen,
und so
die keiner mag.
Das fällt alles auch in meine Aufgabenbereich. Und ich bin natürlich häufig seelischer Beistand, ne? Also es ist ja auch nicht ganz so leicht im Internet, bei sich selbst zu bleiben, sage ich mal. Und versuche da auch immer, empowernd zu wirken, wenn auch mal es irgendwie negative Kommentare gab, wenn eine Aktion nicht so gut angekommen ist, und versucht das dann irgendwie auch so ein bisschen seelisch aufzufangen.
Das ist spannend, weil du hast jetzt auch darüber gesprochen, dass du so rechtliche Sachen und so angehst, Verwaltungssachen. Ich meine, das frisst ja alles sehr viel Zeit, ne? Und der Tag hat 24 Stunden, wie wir alle wissen, und ich finde es für mich selber auch schon sehr schwierig, den Tag dann irgendwie noch zu gestalten und Freiräume zu nehmen. Hast du ein Team um dich herum oder machst du es immer noch alleine?
Nee. Also das wäre vermessen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich das alleine mache.
Ja.
wir haben eine fest angestellte Key Account Brand Relationship Managerin, schon ewig, also auch bestimmt schon 5 Jahre, die sozusagen meine rechte Hand ist. Die hat bei uns ganz, ganz früher mal ein Praktikum gemacht. Wir sind total dezentral organisiert. Also Sina sitzt in Hannover und arbeitet auch schon seit 4 Jahren von da, weil ich glaube, dass für sie das der bessere Standort ist, wo sie auch glücklich ist, ne? Also wir haben überlegt, ob das Sinn macht, dass sie nach Köln zieht, aber... Ja, sie hat auch ihre Hobbys und Familie und Freunde, und da wollten wir sie auch nicht irgendwie entfernen müssen in der Hinsicht. Und mittlerweile ist das komplette Team, also das Novalanadorf-Team ist relativ klein. Das größere Team ist das Babygut-Business-Team.
Wie viele seid ihr da, wenn ich sagen kann?
Weil ich da noch mehr Investitionen getätigt habe in den letzten Jahren. Und das ist relativ groß. Also auf dem Podcast arbeiten mittlerweile, 10 Leute fassen den schon an, glaube ich, mittlerweile, bevor das ausgeht. Das ist schon echt viel.
Karim,
wir sind natürlich nicht alle fest angestellt, da gehören natürlich auch viele Freelancer dazu, aber das Team ist nicht mehr ganz so klein.
Das ist krass. Also genau, Steffi, ich glaube, wir müssen da irgendwann auch nochmal aufstocken, aber wir sind noch am Anfang, was das betrifft, sage ich mal. Ne? Nee, das ist auf jeden Fall
kriegen wir noch hin, und dann ruft ihr nochmal an, und dann gebe ich euch ein paar guten Vermeidungen.
Sehr gut.
Cool. Die sind alle top.
Sehr
top
schön.
Top ausgewählt.
Nice, cool. Habt ihr denn mittlerweile dann auch einige andere Creator unter Vertrag, oder macht ihr es jetzt mit Farina weiter?
Also, spannende Frage, die ich gar nicht so oft gefragt werde, komischerweise. Ich habe von 2016 bis 19 oder 18 mit einer anderen Creatorin noch zusammengearbeitet, mit Nina Süß. Die ist eher so im High Fashion, High Jewelry, High Beauty Segment angesiedelt. Das habe ich damals auch eigentlich primär aus Leidenschaft gemacht und für die Kontakte. Weil ich dachte, hey, okay, das ist nochmal eine ganz andere Markenpositionierung, Personenmarkenpositionierung als das, was Farina macht. Die ist total commercial, und Nina war eher so total High-End-Branding unterwegs, und das fand ich spannend, das wollte ich mit begleiten. Das wurde aber einfach irgendwann zu viel für mich als Einzelperson. Dann habe ich überlegt, soll ich das jetzt irgendwie mal versuchen zu skalieren? Ich bin nach wie vor der Meinung, man kann ein People's Business nicht skalieren. Wenn man das wirklich gut machen will und wenn man eine gute Artist-Managerin sein will, dann kannst du das nur für maximal 2 Personen machen. Mhm. Alles andere ist unpersönlich. Und irgendwo mangelt und leidet dann auch der Service so ein bisschen, oder die Qualität. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich glaube, ich will gar nicht mehr, also ich, blöd gesagt, ganz platt, offen gesprochen, ich bin unterfordert. Und habe dann entschieden so, ey, ich habe viel mehr Bock irgendwie, das, was ich die letzten Jahre gelernt habe und was ich so über die Branche weiß, weil ich echt, glaube ich, den Pioniervorteil so ein bisschen habe, weil ich das ewig schon mache, einen ganz guten Gesamtüberblick über die gesamte Landschaft und Branche, nicht nur Influencer, sondern auch Plattform habe, dachte ich so, hey, Mensch, eigentlich macht mir das viel mehr Spaß, so ein bisschen edukativere Inhalte zu machen und vielleicht das irgendwie mal nach außen zu tragen. Und deswegen habe ich mich in irgendeinem Weg dafür entscheiden müssen, will ich jetzt irgendwie Artist-Managerin sein, Vollblut, oder will ich eigentlich auch ein paar, weiß ich nicht, Wissensvermittler-Dinge tun, sowas wie Workshops im Podcast und so weiter. Und dafür habe ich mich letztendlich entschieden, und ich glaube, das war auch gar nicht so doof.
Nee, ich würde sagen, es ist sehr gut gelungen. Also nicht umsonst haben wir uns ja auch quasi, ja, sag ich mal, bei Social Media kennengelernt auch, ne? Nicht nur durch 30 Friends, aber auch weil wir deinen Podcast schon vorher kannten und den cool fanden. Und heutzutage ist es halt so, das eine spricht sich rum, das andere sieht cool aus oder hört sich gut an. Und dann ist das ein Qualitätssiegel, würde ich sagen. Also sehr cool. Ich habe mir jetzt eben die Frage gestellt, du kennst ja Farina zum Beispiel schon, ja, hast du ja gesagt, seit Uni-Zeiten, ne? Wie schafft man das denn, wahrscheinlich habt ihr auch eine echt starke Bindung und Freundschaft zueinander, wie schafft man das denn, so lange dann erfolgreich zusammenzuarbeiten? Das sind ja schon viele Jahre jetzt. Gibt es da irgendwie so 2, 3 Geheimtipps, wenn jetzt Leute sagen, ich will mit Artist-Management anfangen?
Ja, stay in your rule. Also das ist so das Erste. Jeder weiß genau, was er zu tun hat bei uns. Und das mussten wir auch ein bisschen ausfechten. Also es gab jetzt nie irgendwie Streit oder großartig Konflikte, sondern es sind mal Sachen schiefgegangen, weil jemand nicht genau wusste, was ist denn heute eigentlich meine Aufgabe. So, und wenn das im Team klar verteilt ist und wir waren am Anfang ganz, ganz lange nur zu zweit, also ein Zweierteam, mussten wir ganz klar festlegen, wer ist in welcher Rolle unterwegs. So. Und solange der eine auch in die andere Rolle des anderen nicht reinfuscht, funktioniert das wunderbar. Das heißt, Farina vertraut mir bei dem, was ich entscheide und mache, zu 100%. Ich bin sozusagen auch unterzeichnungswürdig, unterschreibe Verträge für sie und so weiter. Durch das jahrelange Vertrauen kann sie sich da 100% auf mich verlassen. Und das Zweite ist, leave your personal drama at home. Also alle persönlichen, es muss irgendwo eine Trennung stattfinden zwischen dieser freundschaftlichen Basis, die wir haben, und der beruflichen. So, und es gibt, wir erzählen uns genauso viel private Sachen wie beruflich am Ende, aber es gibt da schon auch ganz klare Phasen beziehungsweise Stunden, Momente, Treffen, wo es eben nur um das eine oder nur um das andere geht. Und wir versuchen es auch nicht so krass zu vermischen. Wenn wir merken, boah, wir sitzen hier eigentlich gerade, wir waren jetzt auch 4 Tage auf Mykonos zusammen und wir sitzen beim Frühstück und wir fangen an, wieder nur über Influencer-Kram zu reden, dann sagt auch irgendwann einer Schluss jetzt und interveniert. Also wir sind ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, das zusammenarbeitet oder wie so in so einer Beziehung. Aber das hat immer wunderbar gut für uns funktioniert und ja, ich glaube, wir sind auch beide keine komplizierten Menschen. Wir sind Kölnerinnen, wir sind sehr genügsam, wir sind sehr positiv grundsätzlich und nehmen uns selbst und das, was wir machen, und das ist der Punkt Nummer 3, nicht zu ernst. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man immer mit einer gewissen Lockerheit rangeht, obwohl natürlich, dass wir mittlerweile auch Verantwortung tragen. Aber ja, wir nehmen das alles einmal ein bisschen locker und mit Humor.
Sehr cool. Vor allem gefiel mir das sehr gut, dass man sich nicht zu ernst nehmen sollte und leave your personal stuff at home. Wie hast du es nochmal gesagt?
Drama.
Leave your personal drama at home. Genau. Witzigerweise ist es keine Quote von mir, sondern, oh Gott, wer hat das gesagt? Letztens war ich mit Farina bei einem RTL-Interview und da musste sie so ganz schnell 10 Fragen hintereinander beantworten mit David Motjarat. Und der hat das später zu mir gesagt.
Aha, sehr gut.
Da kommt die Quote her.
Muss ich mir nochmal reinziehen.
Richtig interessant. Irgendein
Popstar hat das gesagt. Ist auf jeden Fall hängen geblieben. Hat mich inspiriert. Und das können ja auch. Sehr gut.
Und ich kann bestätigen, dass Kölnerinnen sehr locker sind und einfach im Handling.
Ja, die Kieler auch. Ich komme aus dem Norden, obwohl man immer sagt.
Zwinker. In deine Richtung.
Genau. Das ist übrigens witzig, wenn man so die Mimik und Gestik bei Podcasts nicht hat, dass man dann aber trotzdem, wenn man ein gutes Gespräch hat, versteht, was der eine oder die andere meint. Mag ich sehr gerne. Als ihr Nova Lanalov quasi hattet ihr wirklich das Ziel, das richtig groß zu machen? Heutzutage sagen ja die Leute aus der Gen Z zum Beispiel, für Influencerinnen, Influencer werden und so. Hat man sich da wirklich große Ziele gesteckt oder was war dann die Motivation jetzt wirklich? Hat sich das einfach so ergeben?
Ja, wenn man ein bisschen historisch in das Jahr 2014 zurückgeht, dann merkt man, dass es da gar keine InfluencerInnen gab. Also der Begriff war noch gar nicht geboren. Damals hieß das Blogger. Und nein, also so wie es tatsächlich jetzt sich ausgestaltet hat, als die Personenmarke, die Farina ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen. Aber das Selbstbewusstsein habe ich an der Stelle zu sagen, ich habe da schon krass dran geglaubt, ne? Und wir waren ja nach circa 8 Monaten beide an dem Punkt, wo das so schnell skaliert ist und so schnell auch gewachsen ist im Sinne von Nutzerzahlen auf der Website, Verantwortung nach außen, Geldbeträge, dass ich damals entscheiden musste, okay, ich muss jetzt eigentlich alle Nebenjobs oder so, die ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Deswegen musste ich immer sehr, sehr viel neben meinem Privatstudium arbeiten, um mir das leisten zu können. Und das war für mich ein riesengroßer Schritt, das weiß ich noch. Weil das Studium musste ich weiter bezahlen mit 500 Euro im Monat und jeder Student oder jede Studentin da draußen weiß oder auch die Leute, die mal studiert haben, wie knapp man dabei Kasse ist. Und für mich war das ein Riesenschritt zu sagen, ich muss jetzt alles andere lassen und hoffen, dass das funktioniert. Und dann habe ich auch Farina wirklich einmal tief in die Augen geguckt. Ich so, dann musst du jetzt aber auch deinen Job kündigen. Dann haben wir beide unsere Nebenjobs gekündigt im Studium. Ich habe das dann viele Jahre später zu Ende gemacht. Aber wir haben dann echt beide gesagt, okay, ein Jahr lang jetzt Pause, auch nicht studieren. Wir machen das jetzt. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Und das war auch in dem Moment strategisch die richtige Entscheidung. Aber nein, also niemals hätte ich gedacht, dass das... dass ich das tatsächlich so lange mache. Nee, glaube ich nicht. Also mittlerweile glaube ich, dass ich das noch sehr, sehr lange machen kann, aber das glaube ich auch erst seit 2-3 Jahren.
Weil es wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie sich irgendwann am gewissen Punkt geändert hat.
Naja, wir haben ja in der Branche auch immer viel gequatscht und haben gesagt, das ist eine Blase und diese ganze Influencer-Marketing-Blase, das wird irgendwann platzen und so weiter. Das ist ja bis heute nicht der Fall. Ich würde sagen, wir sind schon in Deutschland jetzt auf dem Zenit so ein bisschen, was auch die Werbeausgaben angeht. Da shiftet sich ja nur noch was von rechts nach links so ein bisschen oder von Plattform zu Plattform. Aber auch das Interesse der Menschen an der Perspektive dahinter, beziehungsweise an dem Business, was dahinter steckt, das ist ja auch neu. Das gibt es ja auch erst seit 2-3 Jahren, dass die Leute sagen, hey, ich will nicht mehr nur Influencer werden, das, was du gerade beschrieben hast, sondern es gibt, glaube ich, mittlerweile genauso viele Leute, die sagen, ich will einen Beruf im Social-Media-Kosmos ergreifen. Ich will irgendwas mit Social Media machen, da brenne ich für, das ist eine Leidenschaft. Und da gibt es ja mittlerweile auch genügend Möglichkeiten, ob das jetzt rein journalistischer Natur ist oder in der PR oder Marketing, da irgendwie Fuß zu fassen. Und da versuche ich natürlich irgendwie mit meinem Wissen aus den letzten Jahren zu helfen.
Kann ich nur empfehlen, machen Steffi und ich ja quasi auch. Also Social Media ManagerInnen sind wir ja auch. Leute da draußen, alle ZuhörerInnen, macht's einfach. Also es macht Spaß. Aber nur wenn ihr da auch wirklich drauf Lust drauf habt. Also sonst lohnt sich das echt nicht. Du bist ja wirklich auf Instagram groß geworden, kann man sagen, würde ich sagen. Oder auch durch den Podcast natürlich. Aber TikTok ist ja das Ding, worüber die Welt seit, sage ich mal, 12 bis 16 Monaten quatscht. Glaubst du, das verlagert sich so ein bisschen heutzutage? Ist es eher cool, auf TikTok groß zu werden oder ist Instagram immer noch das Ding?
Ich würde gar nicht sagen, man muss sich da entscheiden oder das verlagert sich in irgendeiner Form. Es ist doch toll, dass wir so viele verschiedene Plattformen mittlerweile haben. Also wenn du mal ein Jahr zurückguckst oder anderthalb, hatten wir ja eigentlich nur die paar großen, also Instagram, YouTube und ja, ein bisschen Facebook noch, was in irgendeiner Form relevant war. Ich persönlich finde es toll, dass sich diese ganze Social-Media-Landschaft gerade so diversifiziert. Darauf habe ich ehrlich gesagt gewartet. Ich habe mich gefragt, wann passiert das endlich? Weil es doch irgendwie war, dass Instagram über 3-4 Jahre so der Big Player war und jetzt endlich, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen moralisch meine Meinung, halte das für sehr gesund für die komplette Industry, dass nicht nur Facebook-Produkte derartige Nutzerzahlen hervorrufen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Für den kompletten globale Social-Media-Rad, wie es sich dreht. Und ich persönlich sehe mich und Farina jetzt nicht auf TikTok. Also man könnte das natürlich als Kanal irgendwie noch erschließen strategisch. Man muss aber, das hast du ja gerade schon gesagt, man muss sich ja auch wohlfühlen auf der Plattform. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, in irgendeiner Social-Media-Welt herumzugeistern, in der man sich nicht zu Hause fühlt. Und ich muss dich so ein bisschen korrigieren, weil Farina und ich waren ja auch ganz große Snapchat-Anhängerinnen. Ne? Also wir haben ja Snapchat geliebt. Farina war eine der, die damals diese kleinen Emojis sogar neben ihrem Namen hatte. Und ach, das war nochmal eine ganz andere Zeit. So alt bin ich nicht schon.
Also die Snapchat-Zeit.
Und auch da sehe ich aber jetzt, natürlich, weil ich mich beruflich viel damit beschäftige, auch das ist keine Plattform, die tot ist. Das wird auch noch viel genutzt. So. Ich kenne Freundesgruppen, die sich immer noch irgendwie überwiegend über Snapchat austauschen. So. Und die sind Mitte 20. Also es ist sehr, sehr divers und man kann da überhaupt nicht alles über einen Kamm scheren. Ich bin aber ein großer TikTok-Fan. Also ich liebe es auch, das aus der Nutzerperspektive einfach mal zu genießen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass man sich da entscheiden muss, sondern man kann schon überall auch ein bisschen das für sich mitnehmen, was einem gefällt. Wie geht es euch denn dann mit TikTok? Also fühlt ihr euch schon native da oder ist das auch eher so, oh, ich guck mal lieber?
Nee, ist richtig cool. Also man muss an der Stelle aber auch nochmal sagen, wir machen es auch teilweise beruflich. Also bei der Telekom arbeiten wir ja beide und verantworten dort Social Media. Und da ist natürlich auch so, dass TikTok natürlich das große Ding seit über einem Jahr bei uns auch ist. Ein wachsender Kanal und da stehen Steffi und ich auch selber vor der Kamera. Also als Creator quasi. Das ist nochmal eine Sonderform. Und deswegen haben wir das TikTok-Game schon, würde ich sagen, verstanden. Ist geil. Also ich finde es cool, weil es einfach Spaß macht. Also mir macht es mehr Spaß als für andere Kanäle, weil ich finde, TikTok hat, eigentlich haben es immer die großen Plattformen, Twitch hat das ja auch, dass man einfach so einen eigenen Style hat, ne? Also Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit der TikTok-Community direkt rede und ein Video mache, dann bin ich zum Beispiel viel energischer. Dann bin ich irgendwie viel lebendiger und weiß schon, ich will die irgendwie unterhalten, auch wenn es informativ ist. Deswegen gibt es auch Infotainment, sage ich mal. Und das ist für mich was ganz anderes, als wenn du irgendwie bei Facebook mal so ein Video gesehen hast, außer das ist irgendein Comedian oder irgendwas. Also da finde ich schon, da ist Unterhaltung steht im Fokus und Spaß. Und das spüre ich bei den Aufnahmen. Steffi, korrigiere mich. Also wir hatten sehr viel Spaß schon bei Aufnahmen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich würde auch unterstreichen, aus Business-Sicht finde ich TikTok total spannend. Ja. Macht mir das auch total viel Spaß, da Content zu kreieren. Aus privater Sicht muss ich aber sagen, ist das wirklich mal ein Social Network, was mir nicht so viel Spaß macht und ich da eher Team Instagram bin. Also Aha. wenn ich mich entscheiden müsste. So.
Aber TikTok hat jetzt YouTube, glaube ich, bei der Watchtime sogar überholt, ne? War das jetzt nicht erst kürzlich, habe ich das bei BBC oder so gelesen?
In UK und US.
Mhm. Also das zeigt ja auch so ein bisschen die Verweildauer und das finde ich so faszinierend. Ja,
noch interessantere Statistik, die kommt tatsächlich jetzt auch von TikTok selber, aber die behaupten, das kann ich natürlich jetzt nicht belegen, aber Quelle ist der so ein Business Report von TikTok, der ist vor einer Woche rausgekommen, dass es wohl so ist, dass Menschen, die viel TikTok nutzen, deswegen zum Beispiel weniger oder kürzer sich mit Podcasts beschäftigen und weniger und kürzer lineares Fernsehen gucken. Okay, das ist jetzt keine so große Überraschung, aber der Knackpunkt ist, dass es eben nicht diese reine Second-Screen-Nutzung ist, was man ja immer so ein bisschen denkt oder was so die Annahme und von Marketing-Expertinnen ist. Ne? Also wir haben ja nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und Zeit am Tag zur Verfügung. So machen wir also, hören wir einen Podcast und sind dabei bei TikTok. Das ist angeblich nicht der Fall, laut einer Statistik von TikTok. So, also die ziehen wohl die Leute so, dass der Inhalt ist so fesselnd, dass er eben nicht dazu führt, dass irgendwie, dass die Leute da abgelenkt sind noch von einem zweiten Screen. Fand ich
interessant. Okay, das ist spannend. Das ist bei Twitch ja auch so eine Debatte gewesen, ne? Ob man jetzt Twitch als Second Screen laufen lässt, zum Beispiel bei Livestreaming. Finde ich interessant, dass es bei Podcasts und TikTok zum Beispiel anders ist.
Ja, war ich kurz schockiert, dachte ich, scheiße. Ich würde mich da auch tendenziell mega gerne mal reinfuchsen. Ich habe das auch schon ein paar Mal probiert. Mhm. Aber für mich ist es mehr Aufwand, auch kreativer Natur, interessantes Infotainment zu betreiben. Also muss man wirklich drüber nachdenken. Glaube ich, werdet ihr mir beipflichten, wie man das irgendwie, wie man einen trockeneren Infoinhalt irgendwie cool verpackt, als wenn ich bei Instagram einfach so eine Story mache, blöd gesagt. Und bei mir mangelt es an der Zeit, weil ich bin kein Creator oder keine Influencerin hauptberuflich. Deswegen, wenn ich jetzt noch sagen würde, ich müsste jetzt noch einen TikTok am Tag machen oder in der Woche, blöd gesagt, würde ich selbst das nicht mehr schaffen. Also irgendwann ist auch mal mit Kanäle bedienen Schluss, ne?
Stimmt, also man kann nicht alles gleichzeitig machen, man sollte sich darauf fokussieren auf jeden Fall. Das ist auch ein großes Learning. Also wenn man es auch privat mal anfängt, fokussiert euch auf ein, zwei Kanäle. Das reicht erstmal vollumfänglich. Bevor wir jetzt wirklich zum nächsten Themenblock gehen, weil wir gerade über was anderes gesprochen haben, bin ich auf das BGH-Urteil gekommen nochmal im Kopf. Da bin ich jetzt da quasi live hier. Also wie stehst du dazu? Werbekennzeichnung wurde jetzt, sag ich mal, gelockert. Ne? Also ist das gut für die Content-Creator oder wie sagt man früher Influencerinnen oder ist das eher für die Unternehmen gut? Was würdest du sagen?
Das ist für alle gut. Das ist für die Unternehmen gut, das ist für die CreatorInnen gut, das ist für die Community gut. Weil jetzt dann doch eher, ich hoffe, dass das passiert. Also ich habe meinen Blick in die Glaskugel ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob die InfluencerInnen das alle verstanden haben und sich jetzt auch trauen, tatsächlich nicht mehr überzukennzeichnen. Aber am Ende hat der BGH gesagt, reine Tab-Tags, also Verlinkungen in Bildern, die einer Information dienen, sind per se nicht unbedingt werblich. Aber, so und dann Sternchen, Anmerkung der Redaktion, wenn sich diese Verlinkungen in einem zu werblichen, unkritischen Umfeld darstellen, dann sind sie eben doch Werbung. Das heißt, die lassen da schon so eine Hintertür offen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie aus dem Restaurant heute Abend gehe und sage, das war das beste Tiramisu meines Lebens, das hat mir so gut geschmeckt, ich glaube, das ist, ihr dürft nirgendwo mehr anders hingehen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch noch unfassbar gut und das Restaurant verlinke in meiner Instagram-Story, dann könnte man mir ja unterstellen, dass das sehr unkritisch ist, wie ich mich mit diesem Tiramisu auseinandergesetzt habe. Und dann wäre es im Zweifel Werbung, wenn ich abgemahnt werden würde. So. Das heißt, man muss also jetzt die nächste Stufe der Evolution der Influencer so ein bisschen anstoßen. So sehe ich das. Ich bin der Meinung, man kann den Leuten das zumuten, die Reichweite haben im Netz. Wenn du dich dazu entscheidest, zu einer Audience zu sprechen, dann musst du eben auch die Regeln kennen und dann musst du eben auch wissen, wie du dich artikulierst. Es ist eben leider nicht mehr so, dass man einfach drauf losposten kann und nach mir die Sinnflut, beziehungsweise nur weil ich die Regeln nicht kenne, kann ich nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sondern man muss sich jetzt einmal damit auseinandersetzen, man muss das auch verstehen. Und dann kann man sich relativ sicher jetzt in diesem, mit dieser Werbekennzeichnung, kann man damit relativ sicher umgehen. Aber es bleibt abzuwarten, ob das alle so verstehen, ob die Berufsethik des Influencers, der Influencerin schon so weit geht, dass sie verstehen, wie man sich denn eben distanziert positiv über Produkte äußert oder über.
Barney, du Dinge, hast einen Werbeeffekt bei mir ausgelöst. Ich habe jetzt Bock auf Tiramisu. Ich weiß nur nicht, wo ich hingehen soll, weil du jetzt natürlich
Scheiße,
nicht das Unternehmen genannt
das
hast.
War Werbung.
Aber ich habe Bock. Naja, gut, du hast nicht konkret genannt, um wen es da geht. Na, aber ich habe jetzt
gut,
Bock
dass man hier
drauf.
Nicht tappen kann.
Ich wurde geinfluenced. Also ohne Scheiß. Ich habe richtig Bock jetzt drauf. Und ich habe auch echt. Oh. Also komm, lassen wir es. Komm, ich halte mich zusammen. Ich glaube, ich gehe mal kurz weg und hole mir Schokolade.
Alles klar. Dann übernehme ich einfach mal. Und lass uns noch mal ein bisschen weiter über Social Media als solches sprechen. Instagram war ja jetzt hier schon mehrfach Thema und ich habe auch so vernommen, dass das so eine eurer Favorite-Plattformen ist. Ich habe mir jetzt nochmal so die Profile angeschaut von Baby Got Business, auch von Novalana Love und habe gesehen, dass ihr da vorrangig solche Carousel-Posts macht. Und jetzt kam ja diese große Aufregung, Instagram shiftet immer mehr hin zu Video-Content, das wird viel mehr belohnt. Wie ist deine Sicht dazu?
Ja, das stimmt, das ist ein Fakt. Und wenn ich Kunden berate aktuell, rate ich eben genau das, die Oberflächen zu nutzen, die Bewegtbild anbieten. Das sind Stories, Posts, Videoposts im Feed, IGTVs und Reels, wobei, jetzt wird es wieder ein bisschen Instagram-nerdy, IGTVs schmieren gerade so ein bisschen ab.
Ja,
total. Also gerade im Vergleich zu Reels kann da kein IGTV mit der Performance von einem Reel mithalten. Ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass der Trend einfach zu Short-Video-Content geht, ne? Also um das nochmal vielleicht zu spezifizieren. Inhalte müssen immer kürzer und knackiger und prägnanter und schneller irgendwie verpackt werden. Ehrlicherweise wundere ich mich sowieso. Also IGTV war ja so ein bisschen der Angriff von Instagram auf YouTube, so vom Ding her. Dann müssen wir unser Handy nicht mehr drehen. Wir machen es euch jetzt total leicht, im Hochkantformat irgendwie auch super lange Videos zu gucken, weil die ja der Meinung waren, dass die jüngere Generation das Handy nicht mehr drehen will und damit sollte ja so ein bisschen YouTube angegriffen werden. Hat nur so semi funktioniert. Die haben ja damals sogar InfluencerInnen bezahlt dafür, dass sie IGTV nutzen und das relativ unverhältnismäßig lange für die Plattform Instagram an sich, die dann vielleicht mal eben sowas anstößt, aber dann läuft sowas in der Regel ja von selber, weil es im Zweifel ja auch irgendwo kopiert wurde. deswegen, also es geht, der Trend geht auf jeden Fall zu Video, aber Short-Video. Ja. Und das kann man auf jeden Fall so festhalten.
Finde ich auch. Karim und ich hatten letztens ein Gespräch mit jemandem, die ist auch als, sage ich mal, Content-Creatorin unterwegs und da haben wir auch über so neue Features von Plattformen gesprochen und so weiter und das kommt neu und das wird neu integriert. LinkedIn bietet ja auch bald diese Clubhouse-ähnliche Audio-Funktion an und so weiter und oh mein Gott, das stresst mich alles total, dass immer wieder neue Features kommen. Ich kann das alles überhaupt nicht bedienen und wenn ich dann an Video-Content denke, der ist ja auch nochmal viel aufwendiger eigentlich, als jetzt ein normales Feed-Bild zu posten. Ne? Also setzt das so Farina dann auch unter Druck irgendwie?
Aber Steffi, du darfst auch nicht vergessen, wie viele Funktionen werden auch wieder eingestampft.
Ja,
ne? Also bleiben wir bei dem LinkedIn-Beispiel. Die Stories werden wieder eingestampft. Das wird es nicht mehr geben in Zukunft. Man muss auch ein bisschen schauen, wenn man sich so Trends anguckt. Überall einfach mal, genau wie Twitter, die hatten ja auch Stories und jetzt auf einmal hat jede Plattform irgendwie Stories integriert. Das funktioniert halt nicht überall so. Und deswegen, ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen mit den Plattformen selber beschäftigen und dann schauen, was wo am besten performt und auch nicht jedem Trend blind hinterherrennen, sondern schauen, ey, ist das überhaupt eine Anwendung bzw. ein Anwendungsbeispiel, was auf der Plattform funktionieren kann? Nur weil die Plattform das anbietet, muss das nicht gut sein und müsste das auch nicht von den Leuten angenommen werden.
Ja, also ich finde auch wichtig, da seine eigenen Erfahrungen zu machen. Es heißt ja auch oft auf LinkedIn, postet da Videos und so weiter. Ich habe festgestellt, ey, das läuft bei mir gar nicht, genauso wenig wie die PDF-Slider, die man da hochladen kann.
Was läuft denn gut bei dir bei LinkedIn?
Also bei LinkedIn laufen bei mir Bildposts immer noch am besten, ne? Und ich glaube aber, das ist tatsächlich auch für viele unterschiedlich. Ne? Ja.
Es kommt auch da bei LinkedIn, wenn wir jetzt einen Exkurs geben, ich bin übrigens zurück, Tiramisu-Ersatz, war ein Stück Schokolade. Bei LinkedIn ist es halt wirklich so, wie du auch deinen Algorithmus da trainierst, wie bei anderen Plattformen. Ne? Du, wenn du viel Bildpost machst, ich glaube auch tatsächlich, dass du da mit Video nicht so belohnt wirst wie andere Leute. Aber wenn du, also was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, wenn du wirklich immer noch, wie wir es bei anderen Themen auch haben, relevante Videos machst, in dem Moment, wo sie gerade relevant sind, keine Ahnung, Hochwasserkrise zum Beispiel, und dann machst du ein Video zum Hochwasser, dann wird das auch performen als Video auf LinkedIn. Aber wenn du jetzt irgendwelche Standardvideos machst, keine Ahnung, bist da selber zu sehen und erzählst da was, ich glaube immer, dass da das prägnante Bild besser funktionieren wird. Bei den meisten Leuten, nicht bei allen, aber bei den meisten. Mhm. Und was ja viele jetzt auch machen seit einigen Monaten schon, ist ja dieses, ich mache ein Zitat neben meinem Bild. Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist ja zum Beispiel auch eine Form von Message in das Bild noch reinpacken. Ne? Aber kurzer Exkurs nochmal, also weil ihr über Funktionen gesprochen habt, die eingestellt werden und so weiter. Was glaubt ihr denn, schon länger am Start, wie sieht es mit YouTube Shorts aus? Glaubt ihr, es setzt sich durch? Ich sehe es immer häufiger jetzt bei verschiedenen Leuten.
Ich sag ja, weil man sieht, auch Reels hat sich, wie gesagt, das Short-Video-Content funktioniert, haben wir gesehen, wie schnell das bei TikTok die Menschen begeistert hat. Instagram hat es dann kopiert. Reels läuft im Vergleich zu allen anderen Oberflächen mega gut. Warum sollte das bei YouTube nicht funktionieren? Und YouTube hat die größte Soundbibliothek von allen. Also wenn die das wirklich ernst meinen, dann holen die auch mich, blöd gesagt, mit ihren Shorts nochmal auf einer anderen Ebene ab, weil ich als alter Internethase habe dann irgendwie nochmal die Chance, oder hätte die Chance, wenn ich selber da irgendwelche Inhalte kreieren will, auf, weiß ich nicht, diese ganz alten Video-Memes mit Charlie bit my finger und keine Ahnung, also auf solche Sachen irgendwie da zurückzugreifen. Und ich glaube, das wird bei vielen auf so einer Nostalgie-Ebene in älteren Zielgruppen nochmal kicken und dass dann irgendwie vielleicht sich sogar mehr oder eine größere, breitere Masse dazu animiert fühlt, vielleicht sogar selber mal was zu kreieren. Und ich glaube schon, dass das sehr gut funktionieren wird. Und sie sind immer noch einer der größten Social-Media-Plattformen und die ältesten. Also die wissen schon genau, was sie machen. Und die haben halt Google im Rücken. Ne? Also
ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ich sag ja.
Ich muss ja sagen, ich bin skeptisch. Warum? Short-Videos, finde ich, sind aktuell auf TikTok, auf Instagram, auf Plattformen, wo man auch schnell Content konsumiert. Man switcht schnell durch seine Timeline, das nächste. Und ich denke, wenn man auf YouTube geht, ist man eher dazu geneigt, längere Videos zu gucken. Ne? Man nimmt sich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, wenn du die YouTube-App aufmachst. Weiß ich nicht, willst du das nächste Unboxing sehen, was vielleicht irgendwie 10 Minuten geht? Oder den Haul von irgendwem, der, weiß ich nicht, 15 Minuten geht?
Oder Bibi's Beauty Palace.
Wie Vlogs und so weiter. Wie passen da wirklich diese schnellen Shorts rein? Ich weiß nicht auch, ob YouTube-Stories sich tatsächlich so gut durchgesetzt haben. Ich bin skeptisch.
Ich glaube, wenn es nicht bis Jahresende durchgedrungen ist, wird es nicht funktionieren. Wenn es bis Jahresende wirklich funktioniert, also wenn auch die Leute von anderen Plattformen darauf springen dadurch und endlich mal YouTube für sich entdecken, wie du gesagt hast, Anni, quasi auch die alten Hasen abholst, dann glaube ich, kann das werden, aber nicht, wenn es in diesem Jahr nicht mehr funktioniert. Aber sonst, wie Steffi, ich gebe dir auch recht, weil es ist einfach keine native Funktion für YouTube. Und was ich vor allem spannend finde, ist dieses Hochkant versus Querformat. Ne? Das ist nämlich eigentlich eine Konträre zu dem, was YouTube eigentlich bietet. Kann funktionieren, weil Mobile First und so. Aber ich habe auch noch nicht die perfekte Ausspielungsmöglichkeit da gesehen. Ne? Also diese For You-Page, so ähnlich, sage ich mal, sehe ich da noch gar nicht so krass. Also was ich gut finde, ist, dass du auf dem Profil das sehen kannst mittlerweile, ne? Dass du die Shorts da auch siehst. Wenn ich jetzt auf deinen Kanal gehen würde, würde ich sehen, du hast normale Videos gemacht oder auch Shorts. Das finde ich schon mal gut, dass man es irgendwo findet. Aber das ist für mich noch kein geschlossenes System in einem geschlossenen System. Und keine Ahnung, ja. Also bis Jahresende habe
ich noch Zeit. Wisst ihr, was ich wichtig finde, ist, das auszuprobieren jetzt gerade bei sozusagen Stunde Null, weil das wird eigentlich ja auch immer wieder belohnt. Ne? Wenn du von Anfang an mit dabei bist, hast du, glaube ich, ganz gute Chancen, da damit auch zu wachsen. Und ich sehe einige Creator, die das da auch gerade ausprobieren. Und warum nicht dann einfach die Erfahrung mal mitnehmen und gucken, was draus wird.
Oder recyceln, wenn du Reels eh schon machst, ne? Also ich bin nicht der größte Freund von Recycling, aber bei manchen Sachen wie bei Reels und so eignet sich das auch gut. Okay.
Wir sprechen uns dann Ende des Jahres nochmal.
Ja. Lass uns das mal in einem Roundtable vielleicht auch nochmal angucken. Vielleicht hatten wir ja irgendeinen YouTube-Shorts-Creatorin ein. ja, Anni, du gibst ja auch Workshops zu Social Media, hast du ja eben gesagt. Und ein Workshop heißt, wie du in Social Media deine Stimme findest, glaube ich. Kannst du uns da nochmal so ein paar Geheimnisse vielleicht verraten, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt am Anfang noch stehen und überlegen, ich will vielleicht mehr auf meinen persönlichen Social-Media-Kanälen machen, jetzt nicht unbedingt, um da auch Influencerin zu werden, aber so ein bisschen aus Personal-Branding-Gründen. Ich höre immer wieder, dass Leute verunsichert sind am Anfang, gar nicht wissen, worüber soll ich eigentlich schreiben und ich habe doch eigentlich nichts zu sagen. Was gibst du den Leuten mit?
Ja, also diese Finde deine Social Media Voice Workshop habe ich überwiegend im Kontext von genau Personal Branding gemacht. Ne? Also da geht es gar nicht unbedingt darum, wie werde ich jetzt InfluencerIn? Ja, eigentlich gar nicht, sondern eher so für UnternehmerInnen. Ne? Also wie spreche ich irgendwie richtig zu meiner Zielgruppe, wenn ich gar nicht weiß, eben genau, wenn ich diese Unsicherheiten habe. Und am Ende sind das drei große Fragen oder Themenblöcke, die man für sich klären muss. Punkt Nummer eins ist, wie finde ich denn die Themen, für die ich brenne oder für die ich auch nach außen stehen mag? Wofür habe ich wirklich eine Leidenschaft? Und ganz häufig haben Menschen wie so eine Art Brett vorm Kopf. Also jeder hat das in sich, aber keiner kann es oder die wenigsten können das immer so schnell greifen und definieren, wofür sie denn stehen. Ne? Also was kommt aus mir selber heraus praktisch? Das zweite ist, in welcher Form und Tonalität möchte ich darüber sprechen nach außen? Also ganz einfache Sachen wie, ja, wie drücke ich mich aus, Gestik, Mimik, aber auch wie verfasse ich meine Captions, duze ich die Leute, wie, auf welcher Ebene spreche ich die an? Auch ganz wichtig. Und drittens, wie will ich denn eigentlich von außen wahrgenommen werden? Das heißt, wie brande ich mich denn als Person? Und damit Menschen das leichter haben, sich das zu beantworten, ganz praktisch, pragmatischer Trick, den ich ja gerne mal weitergeben kann an der Stelle. Nehmt euch mal ein Blatt Papier und dann teilt ihr das so in vier praktisch Ebenen ein und dann schreibt ihr über jede Ebene eine Sache drauf. Oben links Themen, die mich interessieren. Rechts oben Themen, mit denen mich andere assoziieren. Und da wird es spannend, weil dieses Blatt Papier musst du im Zweifel 1, 2, 3, 4 Freundinnen geben. Mhm. Unten schreibt ihr hin, unten links, dafür bin ich bereits Expertin. Also jeder hat ja irgendwas, wo er sich richtig, richtig gut auskennt, womit er sich privat beschäftigt, interessiert, ein Grundinteresse mitbringt, sich vielleicht schon mehrmals belesen hat. Und die vierte Ebene ist so ein bisschen, darüber spricht die Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Also das sind die Dinge, die ich denke, die andere Menschen interessieren. So, und aus diesen Überschneidungspunkten ergibt sich letztendlich deine Social Media Voice und deine Themen, über die praktisch, ja, du sprechen kannst, solltest, weil das dann letztendlich ganz gut abbildet, wie du dich selber siehst und wie du von außen wahrgenommen wirst und wo du aber auch schon Knowledge hast. Und solche Dinge, solche Übungen mache ich in solchen Workshops.
Das finde ich super praktischen Tipp. Vielleicht machen wir das auch mal, Karin. Ich bin gespannt, was du so schreibst.
Wir sind doch die Pros bei dem Thema.
Sollte man auch regelmäßig wiederholen, weil das shiftet ja auch. Ja, ne? Also ich persönlich bin nicht mehr dieselbe Person, die ich vor einem Jahr war und ich habe auch meine Themen angepasst, blöd gesagt, weil ne, man politisiert sich vielleicht oder man brennt auf einmal für irgendwie so ein Thema wie Wein und so und rückt das in den Fokus seines Lebens und gerade so, ne, die Welt um uns herum ist so schnell am Verändern. Also das ist auch sehr gut für den Selbstreflexionsprozess.
Aber das finde ich wirklich spannend, also das finde ich echt nochmal gut, weil das stimmt, ja, über die letzten Jahre haben sich die Themen, also Steffi und ich mache ja auch schon seit Jahren Personal Branding, vor allem auf LinkedIn, Business, B2B. Aber da haben sich die Themen teilweise echt verlagert. Also wenn ich überlege, Steffi, wie viel du jetzt auch in Richtung Diversity in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, 1,5 Jahren gemacht hast, das war vor genau 3 Jahren noch nicht so. Ne? Also wirklich, muss man so sagen, Female Empowerment war schon immer da bei dir, aber dieses Diversity-Thema so stark habe ich zumindest persönlich nicht so wahrgenommen bei dir, Steffi, dann.
Ja, und ich finde das aber auch wichtig, dass das dann nochmal reflektiert wird, auch von anderen, ob das in der Wahrnehmung so passt, weil ich finde dann auch gefährlich, wenn man jetzt so sagt, so Diversity ist so ein Thema, was gerade in aller Munde ist, dass man sich nicht verleiten lässt, auf solche Hype-Themen aufzuspringen, weil die sollten ja immer noch was wirklich mit dir und deinem eigenen mit deiner eigenen Überzeugung auch zu tun haben.
Mhm. Nee, ist echt spannend. Also ich, wir haben ja immer wieder Vorträge, die wir halten zum Personal Branding Thema, aber Steffi, lass uns das mal bitte für nächste Woche mal auf die Agenda schreiben, dass wir uns dann nochmal diesen Zettel hin und her reichen.
Alles klar.
Dann,
das ist so spannend, vor allem wie andere Menschen einen wahrnehmen. Es ist natürlich auch irgendwie vielleicht im ersten Moment sogar belastend, aber ich finde, damit muss man sich konfrontieren und meistens sind das eh gute Sachen.
Vielleicht machen wir auch mal einen Post
dazu. Man entdeckt ganz neue Seiten an sich.
Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir mal wirklich einen Post dazu, wo wir die Community mal auffordern, zu sagen, womit sie einen assoziieren. Mhm. Und ja, dann schreibt man selber nochmal, hey, das sind eigentlich die Themen, für die stehen wir laut Profil. Und dann gucken wir mal, wie das matcht.
Ja. Voll gut.
Und einfach mal einen Ist-Jetzt-Vergleich machen.
Sehr gut. Das könnte man auch in einem Live übrigens gut machen. Ne? Aber vielleicht machen wir es auch mal, oder wir heben uns das auf für das Live. Die Live-Funktion, wenn LinkedIn die
Ja, okay. Ja. Aber da wären wir auch schon mal bei meiner nächsten Frage, die schließe ich nämlich jetzt daran an. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt wahrscheinlich auch vielen, vielen Leuten, denen ihr so im Internet folgt und dann habt ihr die mal oder den mal auf einer Veranstaltung getroffen und dann gesehen so, irgendwie matcht dieses Bild, was ich im Internet von dieser Person hatte, gar nicht so wirklich mit dem, wie es in Real Life ist. Und da sind wir dann schon wieder bei dem Thema Authentizität, was ja auch so ein Top-Ding in Social Media ist. Jeder redet davon, man soll sich authentisch verkaufen, man soll das darstellen, was man ist. Und dann sehe ich gleichzeitig auf Instagram die Leute, die dann Hasenohrenfilter nehmen oder es gibt ja sogar krasse Schönheits-OP-Filter und so weiter. Okay. Wie passt das eigentlich zusammen so?
Ja, also ich glaube, Authentizität ist das schlimmste Buzzword.
Ja.
Unserer Branche. Also nur um das mal ganz, um das einmal festzuhalten. Das wird so inflationär viel verwendet, dass die Leute, glaube ich, gar nicht mehr wissen, was das eigentlich bedeutet. Und das muss natürlich jeder für sich selber definieren. Wem schenke ich mein Vertrauen? Wem schenke ich Lebenszeit von mir am Ende, die ich irgendwie in sozialen Netzwerken verbringe? Was gucke ich mir da überhaupt an? Das kann ja Gott sei Dank immer noch jeder selber entscheiden. Aber ich habe da so ein paar Faktoren für mich definiert mal. Beziehungsweise das passiert bei mir unterbewusst, glaube ich. Also da ich selber über die Themen, über die ich spreche, in der Regel ein unglaublich hohes Maß an Leidenschaft entwickle, erwarte ich das sozusagen auch von den Personen, denen ich folge. Weil ich finde, das ist so das Erste, eine sehr ehrliche Sache, die man fühlen kann, wenn jemand für irgendwas eine Leidenschaft hat. Vor allem, wenn er eben auch Dinge macht, nicht fürs Geld, sondern wirklich ehrlich Sachen empfiehlt, beziehungsweise Projekte anstößt, für die es irgendwie kein Geld gibt, die nicht diesen kapitalistisch motivierten Unterton immer haben, sondern auch wirklich Sachen einfach macht, weil man daran glaubt, weil das einen umtreibt, weil man eben eine Leidenschaft dafür hat. Und ich finde, das kann man schon auch über den Bildschirm fühlen bei Menschen. Dann auch Leute, die was zurückgeben, die nicht nur nehmen oder die nicht nur senden, sondern auch empfangen. So, und die ihre Themen halt irgendwie auch klar benennen können. Ne? Genau das, was ich sozusagen in meinen Workshops versuche zu vermitteln, suche ich dann auch so ein bisschen in meinem Feed. Ne? Also die Leute, die wirklich klar sagen, hey, ich bin auch meiner Verantwortung zum Beispiel bewusst.
Genau.
Ich arbeite professionell, ne? Das merkt man ja auch. Wir sind ja auch viel B2B unterwegs, so ihr wie ich. Mhm. So merkt man halt auch, ey, wie sind die denn eigentlich im beruflichen Kontext? So kann man mit denen arbeiten? Sind die professionell? Sprechen die auch irgendwie? Können die sich artikulieren? Und vor allem, das ist gleich der wichtigste Punkt heutzutage, wissen, wann man auch mal die Klappe zu halten hat. Ja. So, dass man sich nicht zu jedem gesellschaftlich relevanten Thema, was gerade aufploppt in Social Media als Trend, ob es jetzt irgendwie ein Twitter-Trend ist oder irgendwie was bei Instagram, ist ja auch total egal, dass man einfach weiß, okay, da lasse ich jetzt mal andere reden, weil die wissen im Zweifel mehr über das Thema. So, nicht hier zu jedem Kram einfach auf Teufel komm raus äußern, sondern auch diese Fähigkeit des Zuhörens. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was so unterm Strich, um Authentizität einmal so komplett zu definieren, das ist bei sich bleiben. So, also wie sehr schafft ein Mensch das heutzutage mit den ganzen Informationen, mit den ganzen Außeneinflüssen, mit den ganzen Meinungen, mit der negativen, mit Hass und allem Möglichen im Netz, was einem so um die Ohren fliegt, wie sehr schafft eine Person das, bei sich zu bleiben? Und das ist, glaube ich, die größte Challenge. Es ist ganz egal, ob du ein Influencer bist oder eine Privatperson, die da unterwegs bist, da bei deiner eigenen Meinung und bei deinen eigenen Werten zu bleiben und bei sich selbst zu bleiben, das ist so schwer. Also ich struggle da manchmal selber mit, aber das ist so wichtig, finde ich, und das ist für mich Authentizität.
Ich finde es übrigens auch interessant, weil bei mir zumindest im Konsumverhalten ist es so, dass ich auf manchen Plattformen unterschiedliche Herangehensweisen habe. Wenn ich jetzt auf YouTube was gucke, ne, dann habe ich so einmal diesen Informationsgehalt, den ich habe, aber ich möchte auch einfach entertained werden. Ne? Und bei diesen Entertainern tatsächlich, muss ich gestehen, gucke ich gar nicht so stark darauf, keine Ahnung, engagieren sie sich sozial oder tun sie was für die Umwelt oder was auch immer, sondern da will ich einfach nur unterhalten werden.
Ja, aber müssen die ja auch nicht.
Nee, müssen sie auch nicht, genau. Aber das ist halt, ich finde, es gibt Plattformen, wo das, finde ich, noch ein bisschen mehr suggeriert wird. Ne? Also, wo man irgendwie, keine Ahnung, bei Instagram sieht man natürlich immer viel diese, deswegen auch diese Werbedebatte da mit dem BGH und so, dass man einfach sieht, dass Leute auch teilweise Leute verarschen leider, ne, so, weil die einfach Geld dafür kriegen, denen das egal ist mit den Produkten. Da gibt es ja etliche Beispiele, es gibt auch gute Beispiele, natürlich viele, aber da, finde ich, ist man sensibler, als wenn man dann einfach mal sich unterhalten lassen möchte. So, da werde ich weniger geinfluenced, sage ich mal. Aber mal jetzt für euch beide nochmal, das wisst ihr wahrscheinlich eher aus dem FF, aber mein Tipp, als auch wenn ich auch in Richtung LinkedIn gucke, aber ich finde, das kann man auch adaptieren, wenn ich wissen möchte, wie so eine Person, die ich nur digital kenne, so Influencer, oder dann im Real Life kennenlerne, ist, dann gucke ich zum Beispiel auch sehr stark, interagiert die Person überhaupt mit den Community-Mitgliedern? Mhm. Also schreibt die überhaupt und merkt man, es ist persönlich, also ganz ehrlich, bei vielen Influencern, entweder schreiben die gar nicht oder die nehmen sich ein bisschen Zeit. Das ist nicht wie bei CEOs, die dann irgendwie Ghostwriter oder so nehmen oftmals. Sondern, also ich gucke da drauf und wenn ich dann merke, hey, sympathisch, nimmt die Zeit für die Community, macht vielleicht sogar Content für die Community, dann ist mir das sympathisch und da habe ich eigentlich immer schon ein relativ gutes Gefühl, dass die Person im Real Life auch authentisch ist. Das Buzzword, ich weiß. Müssen wir eigentlich einen Phrasenschrein aufmachen, oder?
Nächstes Mal, ja.
Okay. Jedes Mal Authentizität. Oder jetzt ist ja schon Freitag, 16:30 Uhr, das ist ja meine Zeit für Feierabend, einen Schluck Wein. Jedes Mal Authentizität aber sagen.
Hey, wir können es alle drei aussprechen, das ist auch nicht selbstverständlich, oder?
Was jetzt genau?
Hör mal, Steffi, weiß ich, ob ich das aussprechen muss. Klar nicht, das lernst du the hard way. Ja,
ist echt so. Ich bin gerade lost, ihr habt mich gerade abgehangen.
Authentizität.
Ah, okay, Authentizität. Ja, alles klar.
So Leute, ich würde gerne mal die visuelle, schillernde Social-Media-Welt verlassen und mal eintauchen in die Audio-Welt und mal noch ein paar Fragen stellen zu deinem Podcast oder deinen Podcasts, Anni. Baby Gut Business ist ja durch die Decke gegangen. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen auch nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du diesen Podcast gelauncht hast.
Ja, also zwei Faktoren. Ich habe auf Netzwerkveranstaltungen mit so vielen super spannenden Leuten so hammergeile Gespräche geführt, dass ich mir irgendwann dachte, ey, eigentlich würde es sich lohnen, die aufzuzeichnen. Mhm. Und parallel habe ich 2018 selber nochmal die Beratung gegründet für eben UnternehmerInnen beziehungsweise Marken, Medienhäuser und Co., also alle, die sich irgendwie eine Social-Media-Strategie wünschen. Und ich dachte, ey, es gibt so viele Leute da draußen, die so tun, als ob sie das, als irgendwelche Coaches bei LinkedIn, yeah, irgendwelche fadenscheinigen Anbieter von Workshops und dachte so, ja, aber wenn ich mit denen konkurriere, nee, also da muss ich jetzt erstmal mit einem gewissen Wissen in Vorkasse gehen und in mehr erstmal geben als nehmen an der Stelle, um irgendwie den Leuten klarzumachen, dass ich wirklich, blöd gesagt, ganz selbstbewusst die Beste bin. So. Und das waren so zwei Faktoren, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, hey, das Medium, über das ich mich persönlich als Ann-Kathrin Schmitz am besten ausdrücken kann, das ist Audio, weil ich mag das sehr, dass man mich nicht dabei sieht. Ich bin überhaupt niemand, der sich gerne so total in den Mittelpunkt visuell rückt. So, das muss ich auch jeden Tag bei Instagram überwinden, so ein bisschen. Aber deswegen, ich liebe es, zu sprechen, mache ich sehr gerne. Und deswegen hat sich das sehr angeboten.
Deswegen war es auch direkt auf Clubhouse, oder? Und warum das so durch die Decke
gegangen ist, keine Ahnung.
Ja, ich weiß das aber.
Und ein bisschen. Weil du, also ich versuche einfach nur gute Sachen zu machen. Ja. Das ist alles.
Ja, also ich kann dir sagen, warum das durch die Decke geht, weil du einfach Top-Expertise hast, Anni. Ist doch logisch.
Das finde ich aber übrigens ist ein wichtiger Punkt. Ich kenne wirklich viele Podcasts und auch im unternehmerischen Umfeld, aber wo Leute einfach wirklich dieses Frage-Maus-Spiel irgendwie durchführen. Mhm. Ne? Und das finde ich auch bei dir, Anni, wirklich cool in den Folgen, dass du auch da Expertise selber reinbringst. Und das war uns auch von vornherein wichtig, dass wir Dialog führen. Und wir sind ja selber auch Creator, aber auch selber Experten oder Innen. Und dass wir auch selber dann auch was teilen im Podcast und nicht irgendwie nur, ja, wie bist du groß geworden? Okay, nächste Frage. Warum hast du deinen Podcast überhaupt gegründet? Ja, es macht ja auch selber nicht Spaß. Und ganz ehrlich, wir machen das on top auch zu unserer Arbeit alles. Also bei uns zumindest. Und wir wollen auch Spaß dabei haben. Und deswegen sagen wir nach jeder Folge, ey, das war auch eine coole Folge, hat Spaß gemacht, freue mich schon auf die nächste. Und wenn wir dieses Feeling weitertreiben können, dann bin ich zufrieden.
Downside, wir schaffen es nie, eine 30-Minuten-Folge aufzunehmen, weil wir uns oft verquatschen. Ja. Aber ich finde es
Kenne ich.
Ne? Es macht halt einfach Spaß.
Aber ich will das auch nicht wegcutten alles, ne? Wenn man echt so Impulsthemen hat, ne? Dann will ich das auch nicht wegcutten, weil das ist irgendwie das, was ja den Podcast dann auszeichnet, wenn man dann ehrlich und offen miteinander darüber redet und nicht, hier ist abgehakt, dann ist da wieder was abgehakt, also dann ist der Fluss nicht so gut da.
Das ist auch kein geiles Hörerlebnis, ne? Also ich glaube, ich habe immer wieder nach den Aufnahmen, habe ich immer so ein Tendenzgefühl, und ich würde, wenn das wirklich einmal nicht gevibed hat mit der Person, würde ich den Podcast nicht hochladen. Also ich muss selber von jeder einzelnen Folge so krass überzeugt sein, das ist manchmal auch anstrengend, muss ich sagen, dass ich mittlerweile denke, ich müsste so high level abliefern, aber das ist so krass mein Anspruch, weil wenn ich mich selber nicht, wenn mich das nicht abgeholt hat und wenn da keine Erkenntnis drin war, die ich selber vorher noch nicht hatte, dann ist das für mich wertlos irgendwie. Also so drastisch ausgedrückt. Aber das ist, also manchmal stehe ich mir da, glaube ich, auch so ein bisschen, also der Druck ist schon groß, den ich mir selber mache, was diesen Podcast angeht. Alles andere ist mir, da kann ich auch mal loslassen. Aber wenn ich nicht selber denke, das war das Allergeilste jetzt.
Bist du denn zufrieden mit diesem Podcast? Auch wenn es nicht deiner ist, aber bist du zufrieden mit der Folge bisher?
Doch, das ist hier, was wir hier machen, ist super. Okay. Ja, ich bin ja selten in der Rolle, dass ich antworten muss. Ja.
Aber
stell ja eher Fragen.
Ja, während man ja auf Instagram, TikTok, haben wir ja eben schon viel drüber gesprochen, da bekommt man ja mal direkt Feedback auf seine Posts. Das ist ja bei einem Podcast doch was anderes. Man nimmt es auf, man lädt es hoch. Und wie machst du eigentlich für dich fest, Anni, ob eine Folge von dir jetzt erfolgreich war? Was sind so deine Top-KPIs, wenn es um Podcast geht?
Dadurch, dass ich davon weder finanziell abhängig bin, noch irgendwie mir denke, ah ja, jetzt muss ich hier irgendeine Quote erreichen, ich glaube immer an die Themen, die ich aussuche. Also erstmal, glaube ich, ist schon der Punkt, dass man es überhaupt, also dass dieses Thema es in dem Podcast schafft, ist schon das größte KPI so für das Thema an sich. Und dann, ganz ehrlich, ob mir privat Freunde, die mir wirklich nahe stehen, mir oder Leute aus meinem Netzwerk, auf deren Meinung ich viel Wert lege, bei WhatsApp schreiben, proaktiv, das war eine geile Folge.
Ja.
Das hatte ich jetzt zuletzt lang nicht mehr, muss ich sagen, sondern ich hatte das jetzt wirklich bei der letzten Folge How to Recycle a Trash Brand. Wusste ich aber auch, weil es war so ultra geil, dass der Titel ist geil, alles war catchy. Und ich dachte so, boah, das wird ein Knüller, ein Kassenschlager. Und da haben mir echt viele Leute auch privat geschrieben, meinten so, boah, das war krass. Und dann natürlich, so was erzeugt das für einen Social Media Buzz? Ich fordere die Leute ja immer auf, hey, wenn euch das gefallen hat, dann würde es mir voll helfen, wenn ihr das irgendwie in eurer Instagram-Story teilt, wenn es bei LinkedIn teilt. Mir hilft es aber auch schon, wenn ihr das heute Abend mit einer Freundin erzählt, bei einem Glas Wein, und versuche natürlich auch immer so ein bisschen Bass in sozialen Netzwerken drumherum zu kreieren, damit das Ding auch wächst, ne? Damit das am Ende, ich will natürlich schon, der Anspruch ist, dass es möglichst viele Leute hören, ganz platt gesagt, und ich will natürlich auch Traffic auf den Baby Gap Business Instagram-Kanal bekommen, wo dann die Leute aber auch, wo ich ein Diskussionsumfeld geschaffen habe, ja, und da habe ich echt nochmal viel Geld und Mühe und Arbeit reingesteckt, damit das funktioniert, damit da auch ein Community-Management hinter ist und damit die Leute Antworten auf ihre Fragen bekommen, professioneller Art und Weise. Und das ist so ein bisschen mein KPI, KPIs.
Ja, und ich finde es auch einfach mal entspannt, dass man hier eben nicht guckt, oh, wie viele Likes hat das jetzt und. Das ist irgendwie auch mal schön, finde ich. Aber meine nächste Frage hast du auch direkt schon beantwortet, Anni. Wie promotet man heutzutage eigentlich einen Podcast? Also wie bringt man eigentlich die Leute dazu, zu hören? Und bei dir ist es ja so, du hast einen ganz großen Instagram-Account, da kannst du drauf aufmerksam machen, und die Leute kommen dann wahrscheinlich rüber. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Das ist aber schwierig.
Ich glaube aber, dass gar nicht unbedingt die ganzen Menschen, die mir bei Instagram folgen, so super die krassesten Baby-Gut-Business-HörerInnen sind, sondern ich merke das immer wieder auf Veranstaltungen, dass bestimmt Leute sind, die mir gar nicht bei Instagram folgen. Also das sehe ich ja auch. Und ich glaube, das ist nochmal ein Kanal, der ganz in sich geschlossen irgendwie funktioniert. Was aber trotzdem natürlich ein Fakt ist, du musst cross-channeln. Also du musst auf irgendwelche anderen Plattformen querverweisen auf diesen Podcast. Und vielleicht auch am Ende mal einen Gast einladen, der schon eine gewisse Reichweite hat, der das dann mal fördert. Aber auch wirklich in den Podcast einen klaren Call to Action einbauen. So, Leute, wenn euch das, wie gesagt, ich sage das immer genauso, wenn ihr das jetzt gut fandet und wenn euch das was geholfen hat, dann helft ihr mir dabei, wenn ihr das teilt. Und das ist mir ganz egal, wie ihr das teilt. Deswegen, also gerade bei Podcast habe ich bei Baby Gap Business total gemerkt, ist es Word of Mouth auch. Ne? Also wer erzählt das auf einer Netzwerkveranstaltung wem? Wer considert in einer Redaktionssitzung das in einem Newsletter mal? Ich war letztens ich bin immer häufiger in irgendwelchen großen Newslettern von Agenturen zum Beispiel, also viel auch in diesem B2B-Umfeld, wo ich ja auch rein will, wo der auch super platziert ist. Und man muss den Leuten wirklich auf den Sack gehen am Ende damit.
Also dann
du musst so vielen Leuten so häufig erzählen, wie es geht. Auf jeder Netzwerkveranstaltung. Ich habe jetzt auch einen Podcast.
Dann kommt jetzt die Call to Action. Leute, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr findet, dass er euch geholfen hat, dann teilt ihn doch gerne mit euren Freunden, Familienmitgliedern und so weiter und so fort.
Es ist so und das kostet nichts und es ist einfach nur was zurückgeben für gratis, tolle Gratis-Inhalte, die man konsumieren darf. So sehe ich das immer. Ich teile auch immer wild den ganzen Tag irgendwelche Sachen in meiner Instagram-Story, weil ich mir denke, hey, vielleicht hilft's.
Aber das ist ja das Ding, du hast Story gerade angesprochen. Ich finde nämlich auch nochmal da einen Unterschied, wenn ich jetzt an LinkedIn denke, jetzt nicht, dass wir die Story-Funktion da ernst nehmen könnten gerade, weil sie auch wieder abgeschafft wird, aber da finde ich zum Beispiel Feed-Posts für Podcast-Ankündigungen schwierig. Also da finde ich das eher...
Ja, Ankündigungen bei Podcasten sowieso schwierig.
Ja. Deswegen die Frage halt vielleicht, was man dafür nutzt. Das funktioniert
bei gemischtes Hack, aber... Sprecht doch drüber, wenn es da ist. Ich bin kein großer Fan von Ankündigungen, muss ich immer sagen. Ne? Also teasern, ankündigen,
weiterempfehlen, wie du es sagst.
Dann muss man aber auch abliefern.
Ja.
Je mehr geteasert wird, desto höher die Erwartungshaltung meinerseits dann auch.
Aber du hast auch gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich finde es auch gut, wenn die Leute es wirklich einfach mit ihren Freunden teilen und sagen, hey, das ist echt eine coole Folge und hört mal da rein. So wächst man ja dann auch Stück für Stück. Okay.
Schickt euch das bei WhatsApp, sowas halt. Ja. Ne? Das mache ich auch ganz häufig, dass ich sage, hey, ich glaube, das ist ein Thema, was dir gefallen könnte oder die Folge fand ich richtig gut und dann schicke ich das halt auch privat rum, so an mein Netzwerk.
Ja. Anni, du hast in dieser Folge schon häufiger über das Thema Wein gesprochen. Jetzt würde ich aber dann gerne nochmal wissen.
So?
Ja, also das bestimmt schon wie so ein Buzzword 3-4 Mal benutzt, auf
Cheers.
Jeden Fall.
Cheers.
Genau.
Das ist Personal Branding, Kari.
Ja, das stimmt, das bleibt auch eng. Du influenzt uns, ich sag's ja. Also neben dem Wein-Podcast, den du jetzt kürzlich gelauncht hast, was ist denn the next big thing, würde ich sagen? Hast du da schon was in Planung? Oder kannst
Natürlich.
Du schon dazu was sagen?
Eine Sache, auf die ich ganz stolz bin, an der ich ganz lange gearbeitet habe und das ist die, und das werde ich jetzt einfach selbstbewusst so sagen, wie es ist, das ist die beste Business-Tasche für Frauen, sage ich mal, die können auch Männer tragen, aber Zielgruppe ist definitiv Frauen, bei Business-Taschen in den letzten Jahrhunderten vernachlässigt wurden. Frauen konnten immer nur zu Saturn gehen und sich diese hässlichen Laptop-Taschen aus Nylon holen. Die sahen nicht schön aus und das ist ein Skandal, dass es da noch nichts Ordentliches auf dem Markt gab, dachte ich mir. Also dachte ich mir, ich habe dann ganz lange recherchiert, gibt nichts Gutes, muss ich selber machen. Habe ich gemacht mit einem nachhaltigen Lederhersteller aus Berlin. Und ist eine ganze Kollektion. Es gibt Laptop-Sleeves, es gibt Taschen zum Umhängen, es gibt kleine Accessoires, die man dranhängen kann, wo man seine AirPods reintun kann. Also es ist wirklich eine komplette Kollektion und da bin ich richtig gespannt, wie das ankommt. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Das ist übrigens, ich will jetzt nicht nochmal ausschweifen, aber das ist nochmal wirklich auch nochmal ein gutes Exemplar dafür, dass man, wenn man selber als Creatorin unterwegs ist, selber Sachen erlebt hat und dann die Reichweite in Anführungsstrichen mit dafür nutzt, um ein cooles Produkt an den Start zu bringen. Also das feiere ich dann auch immer wirklich, wenn Leute das machen. Und das kommt ja auch immer mehr in den letzten Jahren, dass InfluencerInnen eigene Produkte bringen und nicht mehr nur Kooperation mit anderen machen. Und deswegen finde ich genau richtig.
Und ich finde es gut, dass es eine Tasche ist, was dahinter steckt, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Wie viele Eistees es jetzt gibt von Influencern, ich kann es nicht mehr sehen. Also,
oder Gewürzmischung oder so.
Das finde ich halt wichtig, dass man, wenn dann die Reichweite nutzt, wie du gerade gesagt hast, Karim, das sinnvoll macht.
Ja, gibt's ja. Ich meine, einige Creator haben das und die schmecken alle irgendwie nicht. Aber das ist mein persönliches Empfinden. Also es gibt bestimmt auch welche, die schmecken. Aber jetzt, bevor wir langsam zum Ende kommen, also sag doch mal vielleicht ganz kurz, du bist ja bei 30x Friends. Wieso wolltest du eigentlich damals Teil dieser Runde werden? Also, und was hast du vielleicht bisher für dich so mitgenommen?
Ja, da wart ihr ja auch Pioniere und Pionierinnen mit der Idee. Das gab es ja einfach noch gar nicht, ne? Dass sozusagen ein Ort geschaffen wird, an dem sich Expertinnen und VertreterInnen der Branche irgendwie zusammenfinden können, austauschen können. Und ich habe ehrlich gesagt schon seit dem ersten digitalen Treffen, wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen, so.
Genau.
Vielleicht machen wir das mal irgendwann.
Ja, gerne. Wir sitzen ja in der Nähe von
machen.
Köln.
Also, theoretisch würde es wieder gehen.
Ja.
So, dass für die mal, dass wir uns alle mal persönlich sehen. Ist aber auch total egal. Die Vortragsthemen sind immer super ausgewählt gewesen. Ich habe bis jetzt immer was mitgenommen. Mein Highlight war damals, und das ist wirklich, da seid ihr ja auch immer sehr umtriebig am Puls der Trends und der Problemstellungen, die es in der Social-Media-Marketing-Welt gibt, die ausfindig zu machen und dafür die richtigen Leute zu finden. Mein Highlight war damals dieser Kaufland-Skandal mit Michael Wendler. Und da war doch jemand vom Kaufland-Social-Media-Team da und der hatte, glaube ich, erst 2 oder 3 Arbeitstage auf dem Buckel, als das passiert ist. Und der hat so offen und ehrlich über diesen Fall gesprochen, dass ich mir dachte, ey, das sind einfach so unglaublich wertvolle Insights, die kriegst du sonst nirgendwo. Deswegen ist das so, also das macht natürlich auch der exklusive Rahmen, ne? 30 Leute, da kann man dann auch mal offener sprechen, glaube ich. Aber da kriegt man Insights, glaube ich, die man nirgendwo anders bekommt. Soweit würde ich mich fast aus dem Fenster lehnen, weil das fand ich schon, das hat mich total abgeholt. Aber auch Daniel Rehn zuletzt mit der Social Media Trend Radar Präsentation, der ist auch Hammer. Und ach, das waren nur gute Leute bis jetzt.
Dankeschön.
Kann auch für meinen Podcast immer viel rekrutieren bei euch, denn der wie heißt der nochmal? Patrick Weinhold von der Tagesschau kommt jetzt zu mir.
Cool.
Den haben wir tatsächlich auch letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, gehabt bei uns in der Folge. Die kommt aber noch, die Folge.
Nee, wenn wir hier mit Anni veröffentlichen, ist der Patrick schon online.
Nein, Steffi, ich überlege gerade, dass wir aus zeitlichen Gründen die Anni vorziehen, weil...
Crazy.
Ja, weil, ja, aber wir haben über Themen gesprochen, die jetzt zeitlich relevanter sind.
Ja, das stimmt. Ne?
Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Lob und wir haben auch selber
das
für uns.
Das macht ihr ganz toll und das ist super krass viel Arbeit. Ich weiß genau, ne, das muss man auch alles organisieren und koordinieren. Und dass ihr das mehr oder weniger so immer on top macht, das ist so die Extrameile, die viel zu wenig Leute häufig gehen und deswegen unterstütze ich das mit allem, was ich kann.
Cool, freut uns sehr und wir sind ja auch mit Leidenschaft, Herzblut dabei und wir finden das auch immer so toll, wie offen die Leute da wirklich ihre Sachen teilen.
Ja.
Und ja, wir sind natürlich exklusiv geschlossen, so viele Insights gehen dann halt nicht raus, weil die natürlich auch vertraulich dann da besprochen werden, aber das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast gelauncht haben, weil wir halt nicht elitär sein wollen. Ne? Wir wollen natürlich trotzdem Wissen teilen und deswegen laden wir auch immer wieder unsere MitgliederInnen hier ein, damit wir dann auch noch mal tiefer ins Detail gehen können, so wie wir das heute mit dir gemacht haben, Anni. Wir sind über eine Stunde, krass, die Zeit ist verflogen, wie ich finde. Es gab super viele Insights. Hier nochmal der Aufruf an euch, an die ZuhörerInnen. Folgt Anni auf all ihren Kanälen. Ihr habt sie heute mehrfach gehört. Folgt Farina auf Nova Lana Love, Instagram. Folgt Anni mit Baby Gut Business, dem Podcast. Auch auf Instagram mit Himbeersahnetorte. Und vernetzt euch auf LinkedIn. Uns hat's wieder mega viel Spaß gemacht. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Und Karim.
Und teilt ihn mit
und,
euren
Freunden. Und teilt ihn, Leute. Also wenn wir das nicht gelernt haben.
Und in eurer Insta-Story.
Genau. Und macht auch Shorts dazu, ist egal. Macht's einfach.
Leute, machen wir einen TikTok, komm. Und wenn ihr schon dabei seid, Twitter-Post wäre auch nicht schlecht.
Und Snapchat.
Ne? Danke, tschüss.
Genau. Ach, cool. Ja, also Leute, und wenn ihr denkt, hey, 36 Friends ist auch so cool, da will ich mal dabei sein. Wir haben jetzt erst neue Leute ausgewählt, die wir hinzuholen und ein paar austauschen. Aber wir vergeben immer noch Wildcards pro Roundtable. Also meldet euch bei Steffi oder mir. Und dann könnt ihr vielleicht auch mal an einem Roundtable teilnehmen und dann kriegt ihr vielleicht auch exklusive Einblicke zu Szenarien wie bei Kaufland oder irgendwas anderes. Also Leute, vielen Dank an der Stelle. Schaltet ein, nicht vergessen zu abonnieren. Bis bald. Ciao Anni, danke Steffi.
Tschüss. Gut.
Vielen Dank Anni. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.